Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Mehr Menschen denn je haben Stromzugang. Schleppend ist es jedoch nach wie vor in den am wenigsten entwickelten Ländern. Eine Sonderausgabe der Vereinten Nationen von 2023 beschreibt, wie es aktuell um die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele steht. Laut Ziel 7 sollen alle Menschen bis zum Jahr 2030 Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie haben. Der Elektrizitätssektor weist mit knapp 30% den höchsten Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieendverbrauch auf. Die Fortschritte in den Sektoren Wärme und Verkehr sind demgegenüber in den vergangenen 10 Jahren allerdings begrenzt, da die steigende Nachfrage auf Erneuerbare liegt, so der Bericht. Hält das derzeitige Tempo an, werden im Jahr 2030 noch immer rund 660 Millionen Menschen ohne Strom auskommen müssen und ein Viertel der Weltbevölkerung unsichere und ineffiziente Kochsysteme verwenden. Zum großen Nachteil für Mädchen und Frauen. Um Ziel 7 der nachhaltigen Entwicklungsziele einzuhalten, bedarf es politischer Impulse. Mit Fokus sowohl auf dem Einsatz erneuerbarer Energien und Energieeinsparung in allen Sektoren, als auch öffentliche und private Investitionen, insbesondere in weniger entwickelten Ländern. Nachhaltige Lösungen können in den Umsetzungen grüner und hybrider Energiemaßnahmen gefunden werden. Die Universitäten für Bodenkultur in Wien und die Makerere University in Kampala arbeiten bereits im Rahmen von APEAR aktiv daran. APEAR ist das Hochschulkooperationsprogramm, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und im ÖAD umgesetzt. Der ÖAD ist Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Das österreichisch-ugandische Team des APEAR-Projekts Promotion of Hybrid Renewable Energy Systems Towards Electricity Access in Uganda entwickelt mit Forschenden und Studierenden maßgeschneiderte nachhaltige Energielösungen für den ländlichen Raum Ugandas, Gebiete, die über keine zentrale Energieversorgung verfügen. Welt im Ohr hat mit Rafat Al-Afif, Professor an der BOKU, über Herausforderungen und Meilensteine im Projekt gesprochen. Herr Al-Afif hat umfangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt und verfügt über ein breites Fachwissen im Bereich nachhaltiger Energietechnologien. Er leitet das APEAR-Projekt und sein Kollege Christoph Pfeiffer, ebenfalls Professor am Institut für Chemie und Energietechnik, unterstützt im Projekt mit seiner Expertise zum Aufbau eines Lehrplans an der Universität, weiters mit Schulungen oder der Gestaltung von Makerspaces. Makerspaces sind eine Art Werkstätten, in denen beispielsweise Prototypen für Geräte hergestellt werden, die Energie umwandeln. Ein Makerspace ist wie ein Labor, in dem Forschende gemeinsam innovative Ideen umsetzen.
Originally, I am from Syria. Actually, I used to be professor at Damascus University and I have cooperated with BOKU since 2006.
Hello, good evening. Good evening. Schön, dass Sie da sind. Thank you very much for your time and welcome. Ich werde versuchen, das ein bisschen zweisprachig zu moderieren. You have a very interesting project and I would like to know, how did the idea develop or how did you come up with this project? Mr. Al-Afif, if you like to start.
This idea for the project came about to help address the energy shortage affected Uganda. And here it's worthy to mention that only 28% of the population has access to the electricity with even low rural area in Uganda. On the other hand, the decentralization of the renewable energy system are often considered as a good option for further electrification there. So as we understand that the problem here, that the system required intelligent engineering and management to work efficiently. That's why we choose this hybrid renewable energy system.
Herr Pfeiffer, die Idee dazu, wie ist es entstanden? Wie war denn so die Kooperation überhaupt mit Uganda? Warum auch überhaupt Uganda?
Ja, es gibt also von der BOKU, von der Universität für Bodenkultur Wien, schon sehr lange eine Zusammenarbeit mit der Makerere-Universität in Kampala in Uganda. Es gibt also ein Cooperation Agreement zwischen den zwei Universitäten und die Makerere-Universität ist eine der Top-Universitäten des Landes, aber auch über Uganda hinaus. Und da hat es dann Kontakte gegeben vom Engineering Department, von der dortigen Uni mit der BOKU und das wurde dann vom International Department an uns weitervermittelt. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, die Kollegen sind sehr motiviert, sehr zukunftsorientiert und dann haben wir einen Peer-Projektantrag gemeinsam verfasst und den aufs erste Mal gefördert bekommen.
Das heißt, zu den Eingangsworten von Herrn Al-Afif, die Problematik vor Ort oder die eigentliche Idee, dass es überhaupt, dass man autonom Energie herstellt. Das ist ja allgemein unser aller Wunsch, dass man nachhaltig Energie produzieren kann. Ist es dort anders?
If we're talking about the hybrid renewable energy system, actually we're talking about the combination of many of renewable resources together. And this system required intelligent engineering and management to work efficiently. This also need the right mix of technical design, access and affordable technology, and also very important, the skill developed. And here our role for our project to actually a knowledge transfer on renewable energy technology to other partner in Uganda through the Makerere University. Yes, this is what we choose, this specific renewable energy system, because also here we're talking about a knowledge transfer to improving or empowering the new approach, the maker movement approach for renewable energy system to improve the skills and innovation of the stakeholder and engineer to develop and increase the efficiency of the hybrid renewable energy system.
Wenn ich da noch ergänzen darf, grundsätzlich ist es so, dass pro Kopf der Energieverbrauch in Uganda ein Bruchteil vom Energieverbrauch in den Ländern des globalen Nordens ist. Uganda ist großteils landwirtschaftlich geprägt, gibt sehr viel Biomasse und es gibt dadurch auch lokal anfallend an den landwirtschaftlichen Flächen Reisstoffe. Das heißt, das von den Pflanzen, die man erntet, vom Mais zum Beispiel, dann die Maispflanze, die man energetisch nutzen kann. Nichtsdestotrotz ist das noch nicht sehr ausgeprägt. Also es gibt im Großteil des Landes keine Stromnetze, obwohl es auch sonst grundsätzlich ein ideales Land insofern wäre, weil es viele solare Einstrahlung gibt. Das heißt, man könnte relativ leicht mit Photovoltaik Strom produzieren, was natürlich aber gewisse Investments bedeutet, die die Bauern dann aber oft nicht stemmen können. Und so haben wir uns dann überlegt, wie kann man mit relativ geringen Mitteln, mit einem sehr großen Hebel in einem Land des globalen Südens dann viel bewirken.
This problem is a very global problem to be autonomous from energy to produce energy, that a country is able to produce energy itself. But we know that many different things are necessary. How could it be made easier? Wie kann es einfacher gelingen? Was sind die Voraussetzungen?
Ich glaube, die Voraussetzungen sind leider dann doch vielfältig, weil es braucht einmal gewisse Grundinvestitionen, die jetzt für österreichische Verhältnisse relativ überschaubar wären, also ein Balkonkraftwerk PV, womit man dort eine Familie mit Strom versorgen könnte, weil es gibt ja primär das Beleuchtungsproblem, weil es ja keine Kühlschränke oder wenige Kühlschränke oder Waschmaschinen oder solche Dinge gibt. Das wäre in Österreich relativ leicht finanzierbar mit derzeit Preisen von unter 1.000 Euro. Das ist für ugandische Verhältnisse dann schon wieder relativ viel Geld. Das heißt, es bräuchte mal ein gewisses Investment mit vielleicht Minikrediten. Ich müsste die Leute dann aber auch schulen, weil wir haben dort ein Dorf besucht mit einer großen Photovoltaikanlage, die von einem dänischen Investor vor 10 Jahren hingestellt wurde, ohne die Leute zu schulen. Logischerweise funktioniert es dann ein paar Jahre später nicht mehr. Und genau dann, wenn die Leute den Strom fürs Licht brauchen, haben sie keinen. Das heißt, es ist über die technische Komponente auch eine soziologische Komponente ganz besonders wichtig. Man muss die Leute mitnehmen und das gelingt nicht, wenn jetzt jemand im nagelneuen Jeep im Anzug vorfährt, den Leuten dort kurz was erklärt und dann wieder fährt. Also es muss sozusagen lokale Vermittlungspersonen geben, die das weitertragen. Das heißt, wir können mit unserem Projekt Leute gemeinsam versuchen, auf der Universität zu schulen. Die tragen es dann an die Studierenden weiter und die tragen es dann in die Bevölkerung. Aber es braucht sozusagen in den einzelnen Kommunen dann Leute, die dafür brennen sozusagen und das dort versuchen, den Leuten auf Augenhöhe zu erklären und es aber dann auch betreiben oder zumindest betreuen.
Die Anlage, die Sie gesehen haben, kann man die wieder instand bringen oder ist das zum Wegwerfen?
PV-Anlage an sich und bei diesem Speziellen ist es so, dass die Gott sei Dank an sich über 20, 25 Jahre relativ problemlos und wartungsfrei funktionieren. Der kritische Aspekt ist dort die Akkus, die Speicher, die den Strom untertags aufnehmen und in der Nacht dann abgeben für die Beleuchtung. Und dort wurden damals vor 10 Jahren noch sogenannte Bleiakkus verwendet, die dann nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr funktionieren. Und es war dann nicht das Budget da, diese auszutauschen. Das heißt, man müsste dort sich auch ein Konzept überlegen, dass der Strom nicht gratis ins Dorf geliefert wird, sondern vielleicht mit einem kleinen Beitrag, der den Kosten der Kerzen entspricht, die die Familie sonst kaufen müsste, damit dann eine gewisse Wartung und Neuanschaffungen wieder möglich sind. Das heißt, grundsätzlich könnte man die wahrscheinlich mit relativ überschaubaren Mitteln und ohne große technischen Aufwand wiederherstellen.
Mm-hmm. Mr. Alafif, what do you think? What is needed? Technical know-how, but you have to also make the public aware of the use or the costs. Someone has to care about also the costs. Someone has to carry the know-how, the knowledge to the people.
Yeah, thank you for this very important question. Actually, not only to know the techniques to ensure this, we can do through improving the skills of the engineer, and the university will help in this too, and as the aim of the project to develop the skills and innovation of the specialist in this area. The very important things for Uganda, for example, to develop this technique, to have the policy support from the government for the hybrid renewable energy projects. This could be through reduce the bureaucracy, for example, papers for this project, and also to support, give some loans to the stockholder to focus on green energy. Actually, this is now this is one of the challenge we there in that country, and also what I see also the increase the awareness of the importance of hybrid renewable energy for meeting the challenge of the energy shortage in Uganda. This through doing some workshop and invite the local, for example, people and stockholder to know about the benefits from such technology, how this improves the life of the people there and also to reduce carbon dioxide emission, because most of people there burning the wood and cooking, and they don't have electricity, especially in a rural area. I have been last week there, and I've seen this. And this not also affected the environment, affected the health also of the women, they working in this field. Because of this, our project also focused on the gender equality, about how this renewable energy can affect in the life of the woman. Yeah, and also to empowering the woman in such project. I think increasing the awareness, it's very important also behind this technique know-how. Yeah.
How is your cooperation with the university? What is planned there to be done to also raise awareness or that students maybe learn new techniques, technologies, and so on and so forth?
Actually, here it's lead to the question, what the aim of this project and what we're doing now. So one of these aims of the project is developing the specific model on hybrid renewable energy system in the current course in McGill University, and empowering this maker movement approach there to increase the efficiency and provide the knowledge for the engineer to be able to built by themselves the project in this field. Actually, what has been done until now based on the project, set up the makerspace. Makerspace, this is the lab where the student can use the three-dimensional printer, build up some electronic units to control the system and to design this small electric controlling unit and to introduce the three-dimensional printer and how they can develop their skills. This was for the trainer. It means now we'll start it with the trainer, with the teacher, and provide some teacher to be able to teach the student in the future.
Herr Pfeiffer, vielleicht nochmal zurück überhaupt zu diesem Begriff hybride erneuerbare Energiesysteme. Können Sie umschreiben, was gemeint ist?
Also unter hybriden Energiesystemen versteht man solche, wo man verschiedene Energiequellen gemeinsam kombiniert und sie so ergänzt, dass man zum Beispiel über tageszeitliche oder saisonal ist eher schwierig, aber tageswochenzeitliche Schwankungen darüber hinweg, sich immer hinweg hilft. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen, ich habe eine Photovoltaikanlage, die, wenn die Sonne scheint, mir Strom produziert, und ich habe zum Beispiel eine kleine Biogasanlage, das heißt, ich habe Abfälle aus der Küche, agrarische Abfälle oder Gülle von diversen Tieren, die in einem luftabgeschlossenen Bereich hineingegeben werden, in wässrige Atmosphäre. Dort kommen dann Bakterien zum Zug, die dann aus dieser Biomasse ein sogenanntes Biogas machen. Und dieses Biogas kann man zum Beispiel zum Kochen verwenden. Oder ich kann es in einem kleinen Motor, einem Automotor, der von einem alten, kaputten Auto überbleibt, verbrennen und kann so wieder Strom produzieren. Und wenn ich das jetzt geschickt kombiniere, dann kann ich mit Speichern vielleicht noch kombiniert, mit einem Batterie, den Leuten dann über 24 Stunden, 7 Tage die Woche Strom bereitstellen, indem sie die verschiedenen Energiequellen möglichst effizient nutzen. Das heißt Sonne untertags, vielleicht gibt es in der Gegend dann eine bestimmte Windmenge, die man nutzen kann mit einem kleinen Windrad, und ich kann das Biogas eine gewisse Zeit lang speichern, über sicher mehrere Stunden in einem sogenannten Gasspeicher. Man kann das Biogas dann nutzen, wenn es sozusagen gebraucht wird und zum Beispiel die Sonne nicht scheint.
Gibt es bereits Vorzeigemodelle sozusagen, in denen das so gut funktioniert, auch in Uganda oder in anderen Regionen?
Das gibt's schon in Uganda und auch in anderen Regionen, zum Teil vielleicht noch von der Engineering-Seite her eher konservativ. Das heißt, dass ich zum Beispiel als Backup für eine Photovoltaikanlage ein Dieselaggregat habe, um Strom zu produzieren, was jetzt langfristig nicht das Ziel sein soll. Es soll in Richtung Erneuerbare gehen, aber sehr wohl als verlässliche hybride Energiesystem gilt. Bei uns in den Ländern des globalen Nordens gibt es das schon in diversen Regionen, vielleicht abseits von den stabilen und großen Stromnetzen, dass auf zum Beispiel Bauernhöfen genau diese Kombination passiert, dass ich ein kleines Wasserkraftwerk habe, eine Photovoltaikanlage, eventuell eine kleine Biogasanlage und man das gemeinsam kombiniert. In Österreich oder generell in Europa haben wir natürlich aber 99% der Menschen an Stromnetze angeschlossen. Da fungieren dann diese Energiesysteme eher so, dass dann bei einem Überschuss ins Netz eingespeist wird. Das heißt, wenn meine PV-Anlage im Sommer um 12 Uhr zum Mittag sehr viel Strom produziert und ich aber wenig Strom brauche, speise ich ins Netz ein. Und das Netz als solches ist auch nicht ganz trivial, das muss man dann auch in den Griff kriegen, aber kann das natürlich viel besser puffern als ein kleines hybrides System, wo vielleicht ein Dorf mit 200 Einwohnern zusammenhängt.
Mr. Anafif, what is most difficult within this idea to be independent, to produce independent energy, in particularly within your project? You mentioned different stakeholders also.
As I mentioned, the most challenging, lack of skills and awareness about the benefit of such systems. As my colleague told about this system combination with many renewable energy resources, the sun, the wind, water, and the biomass as well. And actually, why? Because we need to increase the efficiency and ensure the sustainability of the source of energy. This system, I see the future for the perspective, because we need the green energy for not only for Africa, but for every country, as you see. But the challenge, I say in general, not technical, but to support such projects, because the levelized cost of energy or the price of kilowatt still high. What we need to do to develop the control of the system to increase the efficiency, and this affect directly to the price of the energy. Well, this one challenge technique. And another challenge to support from the government. For example, to buy this kilowatt hours affordable price that producer will get some benefit from this. This the policy need to focus on the green energy and the health and environment, not only about the economy. What happened after the end of the project? So it means we need to continuous management after that, yeah, to have some people who able to make the maintenance and to care about the system after the end of the project. This is very important.
Herr Pfeiffer, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Kosten, oder wenn man denkt, dass überall mit Energie Gewinne gemacht werden, dass man hier auch nicht Profit daraus schlägt aus dieser Art Stromgewinnung. Ist das ein wichtiger Faktor?
Langfristig muss sich jede Energiebereitstellung oder jede Investition in zukünftige Technologien dann irgendwann einmal rechnen. Es gibt am Anfang oft eine Anschubfinanzierung. Es gibt es auch in Österreich. Wo für mich ein großer Hebel ist, dass man das auf die lokale Ebene bringen muss. Es muss sozusagen den Leuten in dem Dorf, wo dann Energie produziert wird, ein Benefit entstehen. Das heißt, die müssen sehen, statt dass sie jetzt irgendwie ins Nachbardorf fahren und Petroleum kaufen, um die Petroleumlampen zu betreiben, verwenden sie Materialien aus dem eigenen Dorf, eben die Reststoffe aus Fischfang, aus Tierzucht, aus der Landwirtschaft, und können damit einen Benefit für die eigene Ortschaft generieren. Und wenn man das schafft, dass die Leute den Vorteil sehen in dieser Circular Economy, wie man bei uns auch sagt, dass sozusagen die Gewinne und die Stoffkreisläufe im kleinen Kreislauf bleiben, dann hat man ganz einen starken Treiber, weil dann die Leute motiviert sind, weil sie dann den großen Benefit sehen, statt dass sie ihr schwer verdientes Geld irgendjemand anderem geben, der Supermarktbetreiber aus der übernächsten Ortschaft, bleibt sozusagen das Vermögen und das Geld in der eigenen Community. Dann kann man sozusagen im ganzen Dorfverband Vorteile generieren.
So, a very last question to both of you. What are the milestones until now? Was sind die Meilensteine bisher und natürlich auch eben die Möglichkeiten in kurzer Zeit auch so viele gute Sachen sozusagen voranzubringen, Mr. Alafif.
Ja, thank you for the question. So actually, until now, our project, the second year, in the first year, we set up the maker space or the lab and instruction lab for the hybrid renewable energy system for research and teaching at McGill University. I think this is done. Also, we start the training program for the teacher to ensure that in the McGill University, they have the people who are able to transfer knowledge to the student. Also, we had this year conference, SIEP conference at Vienna University, and a colleague from McGill University under the project, he participated with one of the presentation and paper about the evaluation of the renewable energy system in Uganda to see the feasibility for a hybrid renewable energy system. I think that first it is important step for the starting.
Thank you. Herr Pfeiffer, vielleicht noch einen letzten Satz oder letzte Worte.
Für mich ist es wichtig, dass es nachhaltig ist. Das heißt, dass wir nicht etwas machen, was dann in einem Jahr niemand mehr interessiert. Und da sehe ich eigentlich zwei große Meilensteine. Das eine ist, dass wir gemeinsam neue Lehrveranstaltungen generieren, die dann an der Universität Makerere University in Kampala, aber auch an der Boko University in Wien, in die Lehre Einklang finden und dort dann langfristig gelehrt werden und so das Know-how an die Studierenden weitergegeben wird. Und für mich ein ganz erfreulicher Punkt ist, wir durften in diesem IPA-Projekt für zwei Doktoratsstudierende Scholarships, also Stipendien, ausschreiben und es haben sich zwei tolle, eine Kandidatin, ein Kandidat beworben, die akzeptiert worden sind. Erste Doktoratsstudent, Mr. Sande Asasio, ist schon seit zwei Wochen jetzt in Wien und seine Kollegin wird hoffentlich Ende des Jahres nach Wien kommen und die werden sich einerseits mit der Modellierung von diesen Energiesystemen beschäftigen und andererseits auch schauen, wie kann man das in Uganda umsetzen. Es ist also in diesen Dissertationen geplant, vor Ort einen Teil der praktischen Arbeiten zu machen. Das heißt, die gehen dann mit einem Wissen zurück nach Uganda, versuchen dort was umzusetzen, kommen dann wieder nach Wien, forschen weiter, gehen wieder nach Uganda, forschen dort weiter. Das heißt, es wird hier automatisch ein gewisser langfristiger Know-how-Aufbau erzielt, weil die dann ja einen Abschluss haben und dann in die Wirtschaft zurückgehen und dort dann Sachen quasi weiter verbreiten können.
Da bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Thank you so much for your time and for your interest. And I wish you very good luck for your project.
And thank you very much for giving us this opportunity to talk about our project. Thank you very much.
Thank you.
Thank Vielen you. Dank.
Hilary Casede ist Maschinenbauingenieur und lehrt an der Makerere-Universität. Er hat sich auf die Bereiche nachhaltige erneuerbare Energiesysteme spezialisiert und unterstützt im Projekt sowohl als Leiter als auch mit seiner Expertise. John Kirabira ist ebenfalls von der Makerere-Universität und Professor im Fachbereich Maschinenbau. Im Projekt wirkt er mit seinem Wissen zur Erstellung eines Lehrplans und der Laborgestaltung. Beide haben Wien im Rahmen ihrer Arbeit besucht und über das österreichisch-ugandische akademische Projekt berichtet.
Warm welcome. So I'm very happy that you found time to come. Thank you so much and welcome.
Thank you very much.
Thank you too.
I'm John Baptiste Chidavira from Makerere University. I'm a professor in the Department of Mechanical Engineering.
Thank you. I'm Hilary Casede. I'm a lecturer from the Department of Mechanical Engineering. I'm the local project coordinator at Makerere University.
Is your first time in Vienna?
Yes. It's our first time here.
So the very first question, how do you like it and how do you find it?
Vienna looks beautiful. Of course, when we came the first days, it was shining and even hotter than Kampala. So we liked it. Now the weather has changed drastically, but we still can manage.
And Vienna is a beautiful city with the architecture building and lovely.
And compared to Kampala, very huge also.
Yeah, it is much bigger than Kampala, except that the traffic here is more professional organized than what is in Kampala. The transport infrastructure is really advanced compared to Kampala. We like it.
If you have to explain mechanical engineering, it's a very exciting and interesting field, and we also want that people connect more to techniques because we are in a digitalized world. So we have a lot to do with technique. We use technique daily. We need it very much, but sometimes we don't really know how it functions. So what about mechanical engineering? How would you explain this?
Yeah, the field of mechanical engineering is a discipline that uses applied technology to research, design, construct, maintain and manage technology, especially for industries, for power plants, energy in buildings, and a lot of things that make our life better, like the transportation system, managing motors, doing maintenance, and all these technologies, trying also to review and advance the infrastructure as technology goes by. So it's a very interesting field with a lot of challenges, but very interesting.
Of course, with mechanical engineering, we are applying the science to solve the day-to-day problems that we encounter in our lives.
If we use techniques, we need energy. What kind of energy, for example, is good for Uganda?
With the current trends and challenges we have in the energy is becoming more expensive, but also it has the backlash of pollution. So we in Uganda, I think even here in Austria, we are looking at the renewable, but also green resources, which will not produce a lot of carbon dioxide to pollute our environment. So this is what we would recommend around the world. And I think it applies both here and there. I know here you are more advanced. You go to nuclear and the rest of those. But if we could go greener, but we also need to design our buildings in a more green manner to try to have efficient use of the energy we have.
Some European countries are thinking of going back to nuclear, but at least it's not what, for example, the people want.
I think the people are right. Of course, for you here in Europe, you have that infrastructure to produce nuclear. It is possible, but we have also that challenge of getting rid of the waste. I think those who are promoting it should also explain where do they put this radioactive material waste after generating the energy.
Again, in the context of the energy, if we look at, say, Uganda per se, we have a number of challenges to have reliable affordable and relatively modern solutions for access to energy. And this is one of the key issues that our peer project is trying to solve in the Ugandan context. We have the challenge of energy access, most especially for the rural communities. You find that more than 70% of people in the rural areas do not have reliable, affordable, and modern energy. So in this context, we are looking at how to harness the green renewable energy technologies for these rural, poor, or vulnerable people to better their lives.
Is this also one of the key challenges and problems, or what other problems?
Yes, the idea of this project is to increase the propagation, to devise ways or mechanisms of how to increase the propagation or access to energy services in the rural communities. And the key approach that we are looking at, there is the concept that of the energy villages. So you find that these rural communities, you find that they are off-grid, and off-grid meaning that they do not have electricity from the national utility company. So in this case, we are looking at how to bring, to use the local renewable energy sources within the settings of the rural communities to try to generate electricity for these people for a number of uses, cooking, lighting, water pumping, transportation in this case. And then we are looking at the local resources, renewable energy sources like solar energy, the biomass or biogas system.
The challenges face those?
I don't have another challenge, but what I need to emphasize is that as a country, Uganda has a number of renewable energy resources which have not been exploited to handle the challenges. So when APIA comes in to see how we can make hybrid systems, especially for rural areas that are not connected to the national grid, then this will really help many Ugandans in that context.
So do you think that science can change, or does it need more networking with politicians, for example, or even the rural communities?
Like in any other part of the world, in Uganda, the politicians make the policy, they make the decision, so we can work with them. What we need to do is to try to simplify them, this science, in a way that it applies and supports the community to develop. So this is what, again, APIA is supporting us with. Already two PhD students have been admitted to BOKU with the support from the project, and they'll be using science and technology, of course engineering, to solve problems, local problems in Uganda to do with hybrid systems, how we can generate efficiently green energy to support the rural communities. So this is very important. Besides that, we are trying again to use engineering innovation through the Makerspace movement, which again we are networking with BOKU to try to bring another approach to the way students study, learn, and how they can come up with the solutions to products. So the issue of research and design is being supported there. Then, of course, we have had more networks. When we came here, we also were able to go to Linz, then from Linz to Lama, where we met the company BBM working with MIVA to solve again similar problems of energy in Uganda. In our meeting and discussions, we dealt with a lot of issues of how to cooperate and network in terms of design of these systems, training of our technicians, and technology transfer, of course, from Europe to Africa, and see how we can adopt these to our current situations to uplift the lives of Ugandans.
So I'd like to ask you about the hybrid systems, maybe to explain just a little bit.
Hybrid renewable energy systems, in this case, we mean a combination of a number of renewable energy sources. That depends, again, on the resource potential in a particular area. For example, we can combine solar photovoltaic with biogas systems, or we can combine solar of thermal with, again, biogas systems, or wind energy. The issue here is just to have a combination of these different renewable energy sources and then to try to implement them in a more optimized way to be able to meet the energy needs of the people.
How many years does it maybe need to make the lives better for the people?
Research needs a lot of time, that is true, but most of the concepts, the proof of concepts have been done. So now when we talk about applied research, we are thinking of coming up with a product that will work tomorrow, that can be produced, and then it solves the problem then the following day. So, of course, within the period of this project, we hope, of course, we shall start making impact. We shall have outputs.
And then just again to add on to this, as we are working with the peer project, we will be able to generate knowledge that will inform the policy makers or the politicians who make the decisions at the end of the day in as far as hybrid renewable energy systems for promoting electricity access in the rural areas of Uganda.
If you talk about impact, if you talk about the product or many different products that should be available to make life better for the rural people, but also for everybody, do you also think that should be affordable?
Yes, we are looking at something affordable, something simple, not so sophisticated for the rural community to manage even themselves. Because, you know, this power the hybrid system you have to develop, it should not be very expensive even in maintaining it. It should not need that high technical need for persons who are running it to handle. So all this is already integrated into what we want to do. It should be affordable. It should also be user-friendly for the rural persons to be able to handle.
Are you working with rural people? Are you coming together? You provide some workshops. You connect and collect some local knowledge. You exchange also.
Yes, we have made a number of surveys within these local communities in order to understand their needs on ground, especially what the demands for energy. What are the local resources for energy? From that, we are able to understand what is on ground and then to try to devise the most effective solutions that will work best for them going forward.
Another question on the students and in very general, women in techniques. How many students, female students, do you have compared maybe to the male students or in general? Is it important and interesting also to encourage young girls and women?
In Uganda, this is an affirmative action. Normally, ladies are encouraged to do sciences. The catchment should actually start from the lower levels before the university, because if you don't train many girls at the lower levels, then you'll have nowhere to pick the girls from. At the moment, we still have some challenges with ladies, especially doing mechanical engineering. Engineering in general, you would say it is 50-50. But for mechanical engineering, I would say it is 30-70. But we keep on encouraging them. Then when we come to the APEA project in supporting this, first of all, I would like to appreciate the support from the taxes of the Austrian citizens. We are very glad for the support because it is also trying to support our local people. So here for these two PhD students, we have one lady and one gentleman. Actually, we had one scholarship. At the beginning, and that scholarship had been given to a lady, and somehow again some money appeared in the project. That's how we were able to take on the gentleman. But you can see, the choice was a woman. So we are sensitive about this, and we are intentional in what we are doing and encouraging women to do sciences and especially mechanical engineering.
But do you maybe think there are challenges in particular in mechanical engineering for women?
Yeah, it is not really challenges, but it is the way they were brought up. Some of them, when you talk to them before giving them this kind of career guidance, they think being a mechanical engineer is you are going to repair a car, you know, you roll down under the car, this kind of thing. So they didn't think of this. But what we have been doing as a department of mechanical engineering at Makerere University, whenever they come in, we give them this orientation, we encourage them, we tell them about the opportunities mechanical engineering has, which is very diverse. It's not about repairing cars only. And we tell them that an engineer is not the one supposed to repair, but is supposed to design, help supervise the work and see things running. But that part of touching and whatever, they should also know, because it is very hard to supervise something you don't know how it is done. So, yeah, the challenges are there, but we are demystifying the course as much as we can.
You have some collaborations with schools also. Are you going to schools to present also the field?
Yes, in the country, in Uganda, in the Ugandan context, we have an institution for professional engineers. And this is responsible to work with us, the university, to go down to the secondary schools, specifically secondary schools, to try and explain them what engineering is, what the disciplines can do, what challenges and what opportunities students would do mechanical engineering and the other engineering disciplines have at the end of the course. And again, we also work with the companies that employ them, take them through industrial training and the like. So we have that kind of networking together in the catchment area, in the opportunities for jobs, and as a university. Of course, we work with government entities again to help us with the policy issues and implementation of the like.
You'd like to add something?
The issue of regarding our project, I would like also to note that we are also gender sensitive in our peer project, whereby the composition is 50-50, 50% women, 50% men.
What would you like to do within this peer project, and are there any special wishes from your side? It will finish, I think, also very soon. It's not a long time. There are 3 or 4 years, something like this. So is there something very important for you that you like to achieve or finalize?
Yeah, within the time period, of course, we have objectives of the project which we would like to achieve. Some of the issues have already kind of been covered, because we got support to equip the MacSpace, the Makerspace, which we have been able to buy computers and desks and chairs for that kind of laboratory. So that is one of the achievements. Then, of course, we are trying to review our curriculum for the Master of Science in Renewable Energy. So we have looked at 2 course units to add from the networking we are having with BOKU. So we are looking at issues of gender and energy. You know, for example, in Uganda, it is the girl child, the women, who are responsible to bring cooked food on the table, to fetch water, and so. So this kind of involvement, we want to bring it at the master's level, but also try to bring it as down as at lower levels as much as possible, so that people know this. So this will put an everlasting kind of impression in our project. And of course, energy is something everybody wants. And if somebody misses this energy, things will never go well. So we really appreciate the support from APIA. We know, of course, this project will end, but we will look for other opportunities when they come. And when they come, we wish to continue. Maybe we have another phase of this. Yeah.
Again, also to add on to this, of course, we expect that by the end of this project, of course, thanks to APIA, us at Makerere University in Uganda, we expect that at the end of the project, we will, with the help of the experience and the knowledge from the partners at Boku, we expect that we will have built capacity at Makerere University in terms of the knowledge partnership, the trainings that our partners from Boku, the knowledge trainings that they will offer to our students, technicians, engineers in Uganda. So this is one of the opportunities that we hope that will really change our lives or knowledge in Uganda. So thanks to APEA for this cooperation going forward. We are really appreciating.
Thank you so much again. I wish you very good luck and all the best for your work and for the project, and have a good stay in Vienna, Austria. Thank you so much.
Thank you so much too for your time and the hospitality you have given us. So thank you for at least having this time with us.
I would also want to thank you very much for your time. And we have enjoyed this interview, and we hope to have another in the future.
Welt im Ohr ist jeden zweiten ungeraden Freitag auf Ö1 Campus Radio zu hören, und unser Podcast-Archiv findet sich auf Podigy. Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse.